Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Es ist unangenehm, wir haben das alles schon mal erlebt und müssen nach dem Espresso heute diese Erfahrung möglicherweise nie mehr machen. Kalte Fies. Bei Trick 77 helfen Hörerinnen und Hörer einander mit einfachen Hausmitteln und Tipps. Später in der Sendung. Wer jetzt nicht kalte Fies bekommt, hat vielleicht nie mehr kalte Fies. Zuerst wechseln wir auf die Flaschen, die da so in einem Haus umeinander stehen. Wenn es auf einer Flasche einen Totenkopf drauf hat, dann ist klar, Achtung, giftig. Aber eben, nicht auf allem, wo in einer Flasche, Bixen und Kanister umeinander steht, hat es einen Totenkopf drauf, wenn es giftig ist. Es gibt nämlich noch andere Gefahrensymbole und die bringen herzlich wenig, zeigt der Test von Tobias Fischer auf der Strasse.
Unser Versuch ist ganz einfach. Wir haben das Foto von einem Putzmittel, genauer einem hochkonzentrierten Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Auf der Seite der Kunststoffflasche hat es ein kleines oranges Quadrat mit einem schwarzen Kreuz wie ein X. Was bedeutet das Zeichen?
Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nie gesehen.
Keine Ahnung, ist vielleicht giftig, ich weiß nicht.
Nein, giftig ist Totenkopfzeichen.
Ja, aber man soll es nicht trinken. Also ich würde einmal nicht mit dem anfangen.
Ich würde es einfach nicht so in den Abguss kippen, weil es ätzend ist zumindest.
Also das Kreuz steht für ätzend?
Würde ich sagen, ja.
Ja, sehr gefährlich, nehme ich auch.
Was heisst denn das Zeichen?
Achtung, Gefahr.
Achtung, Gefahr?
Für mich.
Also wenn ich so anschaue, würde ich sagen, es ist gefährlich. Wegen dem Kreuz da und dem roten Zeichen.
Was heisst denn das Kreuz?
Keine Ahnung. Es gibt eine Giftklasse eben. Kommt darauf an, kommt es mit Lebensmitteln zusammen oder ist irgendwo im Sanitärbereich mehr. Das weiss ich, aber ich putze zu wenig. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist ein Putzmittel, so wie es aussieht.
Jedes Zeichen hat eine andere Bedeutung.
Und was bedeutet das Zeichen? Weißt du, was es bedeutet? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich bin kein Chemiker.
Es könnte bedeuten, dass es...
Ätzend ist.
Ja. Nein, das ist ein anderes Zeichen. Ich glaube.
Nein, ätzend ist, wenn die Hand dran ist und danach gießt irgendein Sulfat drüber.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gefährlich ist, vielleicht vom Verschluss her schon.
Ja, so gefährlich sieht das nicht aus. Es hat keinen so Totenkopf drauf. Das sind eigentlich Zeichen, dass es gefährlich ist.
Aber es hat so ein Kreuzchen drauf.
Es ist mir nicht bekannt, dass das ein gefährliches Zeichen ist. Normal hat sie so einen Totenkopf und dann durchgestrichen, also quasi das Giftzeichen.
Ja, wie ist es jetzt? Ist nur der Totenkopfzeichen vergiftig? Bedeutet das schwarze Kreuz im orangen Quadrat wirklich ätzend oder Achtung Gefahr, wie wir gehört haben? Die Verwirrung ist ziemlich gross, obwohl die Schweiz die orangen Gefahrensymbole auf Verpackungen schon vor 5 Jahren eingeführt hat. Giftklassen, die jede eine andere Zahl und Farbe hatte und die auch vorher in der Umfrage erwähnt worden sind, die gibt es seitdem nicht mehr. Bei den Gefahrensymbolen, die heute gelten, diesen orangen Quadrat, gibt es ein paar, die in der Aussage ziemlich klar scheinen. Der Totenkopf für giftig, eine Flamme für entzündlich, ein abgestorbener Baum und ein toter Fisch unten dran für umweltgefährlich. Und das Zeichen für ätzend, wo schon die Rede davon war, das ist nicht das schwarze Kreuz auf unserer Putzmittelflasche. Das Zeichen für ätzend sind zwei Reagenzgläser. Aus dem einen tropft es auf der Hand, aus dem anderen auf einen rechteckigen Gegenstand. Und man sieht, dass die Tröpfe die Hand und den Gegenstand anfressen. Oder ist es vielleicht doch nicht so klar? Der Test auf der Strasse liefert die Antwort.
Das habe ich noch nie gesehen. Also das heisst wahrscheinlich, dass wir nicht so Chemikalien zusammenmischen.
Und eine junge Frau sieht in diesem Symbol gar keine Reagenzgläser.
Zigarette oder so.
Wenn schon das Zeichen für ätzend nicht so eindeutig ist, wie sich das die Erfinder vorgestellt haben, wie soll man denn darauf kommen, was das schwarze Kreuz bedeutet? Lösen wir das mal auf. Das schwarze Kreuz bedeutet gesundheitsschädlich. Aber nur, wenn dazu ein bisschen XN steht. Steht aber XI, bedeutet es reizend. Dass es also zum Beispiel die Augen reizen kann oder die Schleimhäute, wenn man dämpft, zu fest einschnauft. Kreuz ist also nicht gleich Kreuz. Da kann man froh sein, dass die Bedeutung vom Symbol in den meisten Fällen auch noch ausformuliert auf der Etikette steht. Explosionsgefährlich zum Beispiel oder brandfördernd. Dazu kommen ausformulierte Gefahrenhinweise und Sicherheitstipps. Nur, lesen das die Leute wirklich?
Ja, sicher, natürlich, klar.
Ja, immer.
Also bei Putzmitteln schaue ich nicht, aber wenn es sonst Chemikalien sind, dann passe ich schon auf, was drauf steht.
Ich schaue schon im Laden, oder? Ist es das Richtige für das, was ich brauche? Und auf was muss ich achten? Das schon.
Fragen Sie da auch noch im Laden?
Ja, habe ich auch schon, ja. Geht natürlich, wenn man jetzt irgendwie Schädlingsbekämpfung macht oder so, fragt man natürlich in der Drogerie auch noch, ist es das für das? Muss ich Fenster auftun oder weiss ich was? Weil man hat ja schon gehört, ist nachher alles in die Luft geflogen, sagen wir, wenn man es falsch benutzt. Also das frage ich auf jeden Fall, oder? Ja.
Symbol auf Flaschen und Behälter, offenbares Problem, und das weiss euch das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, hat nämlich eine Studie zu dem Thema gemacht, wo der Strassentest von Tobias Fischer beweist. Und obwohl Menschen auf der Strasse angeben und die Warnhinweise zu lesen, die Studie vom BAG zeigt etwas anderes. Kaum jemand liest tatsächlich. Tobias Fischer von der Strasse zurück im Studio. Gibt es eine Erklärung, wieso die Gefahrensymbole bei den Leuten nicht ankommen?
Ja, es ist ja wirklich sehr erstaunlich. Die Gefahrensymbole sind als Blickfang gedacht gewesen, als einfache Groborientierung über Gefahren. Und wenn das nach 5 Jahren immer noch nicht funktioniert, dann läuft sicher etwas falsch. Ich habe den Heribert Bürgi vom Bundesamt für Gesundheit gefragt, was denn das Problem sei.
Also das ist einfach etwas von den Menschen, wo ihnen zugrunde liegt, wenn sie nicht wissen, nach was dass sie suchen müssen oder auf was dass sie schauen müssen, dann nehmen sie es einfach schlichtweg nicht wahr. Also wir haben Interviewsituationen gehabt, wo wir Leute gefragt haben, habt ihr das Gefahrensymbol schon mal gesehen? Und haben uns gesagt, nein, wir haben es nie gesehen, und im Hintergrund von diesen Personen hat man Produkte mit Gefahrensymbol drauf gesehen. Also bei ihnen daheim.
Ja, also die Leute blenden da einfach aus. Dabei können chemische Produkte wirklich gefährlich sein. Also im Schweizer Haushalt passieren jedes Jahr über 50'000 Unfälle mit Chemikalien. Das zeigen die Hochrechnungen vom Bundesamt für Gesundheit. Exakte Zahlen gibt es nicht, weil solche Unfälle nicht unbedingt gemeldet werden
müssen. Bei mir daheim hat es immer geheißen, es gibt eine Notfallnummer, 145 Telefon-Docs-Zentrum. Da kann man das melden, und da wird ja wahrscheinlich auch das meiste gemeldet. Das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum. Was macht man denn im Tox-Zentrum mit diesen neuen Gefahrensymbolen für Erfahrungen?
Ja, beim Tox-Zentrum heisst es, es ist schwierig zu sagen, welche Rolle Gefahrensymbole bei Vergiftungen spielen, weil das nicht systematisch erfasst wird. Am Tox-Zentrum geht es ja zuerst einmal darum, dass bei Vergiftungsfällen man möglichst schnell einen Ratschlag geben kann. Auf die Frage, ob jetzt Gefahrensymbole, wenn man es denn würde, beachtet, tatsächlich besser sind als früher Giftklassen, sagt der Direktor vom Tox-Zentrum, der Hugo Kupferschmidt.
Die neuen Gefahrensymbole und die Warnhinweise, die sie auf den Packungen haben, die geben heute am Konsumenten und auch uns viel detailliertere Hinweise, um was für eine Gefährdung es sich genau handelt. Früher hat es einfach eine Klasse gegeben und man gewusst, Klasse 1 ist schlimm, stark giftig, Klasse 5 ist wenig giftig. Und heutzutage geben die Hinweise auf den Packungen natürlich auch Anhaltspunkte dafür, warum irgendetwas giftig ist und oder zum Beispiel warum es eine Warnung drauf hat, was genau kann passieren. Und damit kann man natürlich Beratung auch differenzierter machen, und damit hat der Konsument auch mehr Informationen zur Gefährlichkeit der Stoffe.
Ja, also beim Tox-Zentrum kommen die Gefahrensymbole eigentlich gut weg. Interessant ist jetzt, dass es an einer anderen Stelle, wo viel mit giftigen Chemikalien zu tun hat, ganz anders tönt, nämlich bei den Drogerien. Der Zentralpräsident vom Drogistenverband, der Martin Bangerter, sagt, mit den Gefahrensymbolen sei alles komplizierter geworden.
Wir haben vorher von 6 Giftklassen und rund 6 Gefahrenhinweisen geredet. Neu sind 9 Vignetten, 8, 60 einfache und 57 kombinierte Risikosätze. Und dann kommen dann noch 64 Sicherheitsratschläge dazu. Und rein die schiere Menge von all diesen Informationen, die man muss vermitteln, die man auch lernen muss und die man auch muss differenzierter Kunden weitergehen, macht das Ganze wesentlich komplexer als vorher und verunsichert natürlich auch sowohl auf Seite Kunden wie auch auf Seite vom Fachpersonal.
Das heisst, die Meinungen gehen also ziemlich weit auseinander, aber so oder so, wenn Konsumentinnen und Konsumenten die neuen Warnhinweise nicht anschauen, dann bringen die zusätzlichen Informationen ja sicher wenig bis gar nichts. Wie will denn jetzt das Bundesamt für Gesundheit das Problem lösen?
Ja, das BAG startet nächstes Jahr eine Informationskampagne. Was es schon diesen Sommer soll geben, sind Unterlagen für den Schulunterricht. Und außerdem nimmt der Bund auch die zuständigen Branchenverbände in die Pflicht. Der Heribert Bürgi vom Bundesamt für Gesundheit erklärt.
Wir haben im Laufe dieser Studie festgestellt, dass Beratungspflicht bei Abgabe von besonders gefährlichen Chemikalien mangelhaft ist. Und wir haben jetzt ein Gespräch mit den Fachverbänden gesucht. und haben auch Massnahmen, erste Massnahmen uns vorschlagen von den Fachverbänden.
Und zu diesen Fachverbänden gehört zum Beispiel eben der Drogistenverband. Mit ihm haben sich BAG-Vertreter gerade letzte Woche getroffen. Zum Vorwurf in der Beratung gäbe es Mängel, sagt der Martin Bangerter vom Drogistenverband.
Ja, in dieser Studie hat man 9 Drogerien geprüft, Testkäufe gemacht und hat dort festgestellt, dass in diesen 9 Drogerien zum Teil nicht alle Ratschläge weitergegeben werden oder alle Sachen, die man den Kunden muss sagen, zum Beispiel, dass das Produkt ätzend ist und so weitergeben. Und das ist sicher ein Potenzial, das wir müssen verbessern. Das darf so nicht sein. Und es ist eigentlich so, dass Drogisten Bescheid wissen von der Ausbildung über das Produkt. Das wissen sie Bescheid, das sieht man in der Studie noch. Aber das reine Weitergeben, das hat zum Teil nicht stattgefunden und das ist nicht gut. Und dort arbeiten wir dran.
Ja, und was da dran arbeiten vom Drogistenverband, aber auch von anderen Fachverbänden, denn wirklich bringt, da will das BAG dann genau wissen. In 2 Jahren gibt es darum nochmal eine Studie zum Thema Gefahrensymbol.
Und das heisst, es wird dann höchstwahrscheinlich im Espresso nochmal etwas zu diesen Gefahrensymbolen geben. Danke vielmals, Tobias Fischer. Und wenn ihr übrigens euch zu denen gehört, die die neuen Gefahrensymbole nicht kennen, auf drs1.ch unter Espresso, da findet ihr ein Merkblatt mit allen Gefahrensymbolen plus einen Link zu weiteren Informationen, dass ihr, wenn es um Gift geht, nicht kalte Füße müsst bekommen. Und um kalte Füße geht es jetzt gerade im Espresso. Tipps und Tricks gegen kalte Füße.
Espresso. Trick 77.
Am letzten Montag hat im Espresso die neue Rubrik Trick 77 gestartet. Wir haben gefragt, was ist euer Trick in dem Winter gegen kalte Füße unter der Bettdecke? Bei mir im Studio ist der Crispin Zimmermann mit einer richtigen Beige an Briefe und E-Mails, aber auch mit, was hat er da alles mitgenommen? Bettsocken sind dabei, ein Ölfläschchen, Krisensteinsack, Pettflasche. Hilft das alles gegen kalte Füße?
Ja, das sind alles Utensilien, die wir auf die Vorschläge hin von den Hörern organisiert haben. Also die sind uns nicht zugeschickt worden. Bitte schicken Sie ja nicht uns so Sachen zu. Wir machen dann das schon. Wir haben ja nach Alternativen zu den klassischen Bettflaschen gesucht und es sind extrem viele verschiedene Tipps reingekommen. Für das wollen wir ganz herzlich danken. Wir haben viel ausprobiert und man kann gerade von Anfang an verraten, es gibt nicht ein Trick 77, sondern eine ganz breite Auswahl. Es gibt Hörer, die zum Beispiel als Ersatz kleine Bettflaschen mit heissem Wasserfüller und die unter die Decke unterlegen. Sehr eine günstige Alternative. Allerdings dürfen wir da nicht zu heisses Wasser nehmen, sonst könnte man sich noch verbrennen und die Flaschen können sich auch verformen. Und eben auch da, dass man das so schön raschelt, das Krisensteinsäckchen, das ist vielmal erwähnt worden, kommt also noch häufig zum Einsatz. Das legt man am besten Tag durch auf die Heizung, wie man es kennt. Oder die Jolanda Guller schreibt uns, man kann es auch 3 Minuten einfach in die Mikrowelle rein tun und dann wird das auch wohlig warm.
Und dann haben wir hier nebenan der Klassiker schlechthin, die guten alten Bettsocken.
Ja, Bettsocken, da haben wirklich über die Hälfte der Leute uns geschrieben, Bettsocken hin, Bettsocken da, man müsste die anlegen, sie dürfen nicht zu eng sein, sie sollten wieder abfliegen. Und sehr interessant, sie sollten aus Wolle sein und unbedingt rot. Das ist sehr wichtig.
Also das heisst, die Farbe hat tatsächlich einen Einfluss auf die Wärme der Bettsocken?
Ja, also für die Antwort gibt es in der Schweiz eine ganz spezielle Person, nämlich den Entwickler von der wissenschaftlichen Farbpsychologie, der heisst Max Lüscher. Und darum haben wir natürlich die Frage ihm weitergegeben, gehen rote Bettsocken wirklich wärmer als andere?
Ja, das kann schon richtig sein, aber das ist nicht, dass die roten Socken warm machen, sondern das ist eine physiologische Reaktion. Und die physiologische Reaktion äußert sich nachher sofort über das Nervensystem und das erzeugt dann die Wärme. Also es ist ein physiologischer Vorgang. Nicht die roten Socken machen warm, sondern das Wissen, dass ich rot sehe oder rot erlebe, das erzeugt automatisch physiologisch die Wärme.
Es scheint also tatsächlich etwas dran zu sein an der roten Bettsocke, dass sie dann wärmer können und gehen. Dann haben wir hier im Studio noch so L-Flaschen, Ölflaschen. Für was sind denn die?
Ja, zum Füße massieren sind die ein Tipp, den uns auch diverse Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Füße sicher vor dem Schlafen gut einmassieren. Mit einem Noppenball kann man das unterstützen oder mit einer Reflexzonenmatte zum Beispiel. Dann gibt es auch ganz spezielles Öl, das man nehmen kann. Sesamöl haben wir da zugeschickt bekommen. Der Vorschlag und Rita Portmann aus diesen Dingen sagt uns natürlich immer noch ein paar Tröpfchen scharfes Ingweröl ins Öl reinmischen und das gebe ich dann gerade noch so einen warmen Kick.
Und wenn das nicht hilft, dann kann man ja immer noch das Massieren mit Bettsocken kombinieren.
Natürlich, oder man kann vorher noch ein Fußbad nehmen. Bäder sind auch etwas, wo uns viel zugeschickt worden sind. Also warme Duschen nehmen, warme Bäder. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, ganz kalt müssen sein, zum Beispiel in Schnee rausstehen, das würde helfen. Und da gibt es die, die sagen, nein, man muss Wechselbad anwenden. Und dort ist es wichtig, dass man, wenn man von heiß auf kalt wechselt, zwischendrin immer natürlich in die Stufe lauwarm nehmen.
Also allerhand Tipps. Was gibt es sonst noch?
Ja, schlussendlich haben wir auch noch eine Entspannungs- und Atemübung bekommen von der Petra Dobrowolny-Mühlebach. Man soll ganz natürlich schnaufen, also schön langsam und entspannt ins Bett gehen, ein- und ausschnaufen, sich auf das Schnaufen konzentrieren, beim Summen sogar vorstellen, dass man so auf und ab geht mit seiner ganzen Energie. Und dann müssen wir so eine Fingerübung machen, nämlich den Ringfinger und den Kleinfinger von jeder Hand zusammenheben. Das ist schon sehr schwierig. Also die Kuppe so zusammenheben und die restlichen Finger locker lassen, sich darauf konzentrieren und so summen. Und dann werde ich das etwas und man hat das ausprobiert und es entspannt wirklich ein bisschen. Und ja, vielleicht muss man das einfach mal machen.
Aber also klar ist also, zum Thema kalte Füße gibt es definitiv nicht der Trick 77.
Das kann man sagen, individuell wirklich von jeder Person wieder anders. Und es sind sehr viele kreative Sachen reingekommen.
Ein interessanter Ratschlag halt. Und genau solche neue Tipps und Tricks sind ja jetzt wieder gefordert. Zu welchem Problem?
Es geht wieder ums Winterthema. Es geht ums Thema Thermosflaschen. Die hat man vielleicht jetzt ein bisschen dabei. Heißer Kaffee drin oder heißer Tee. Und nach ein paar Mal ein- und ausfüllen gibt es so einen matten, dunklen Belag in den Thermosflaschen. Innen spiegelt dann auch nicht mehr, man hat irgendwelche Rändchen. Uns interessiert es. Was gibt es für Tricks, dass man die Tee- und Kaffeeränder möglichst schnell wieder aus dieser Thermosflasche rausbringt? Das interessiert uns.
Ja, und die Tipps und Tricks, so geht's, die erreichen der Crispin Zimmermann entweder mit einem E-Mail an trick77, die Zahl 77 einfach mit Zahlen gemacht, @drs1.ch, trick77@drs1.ch, oder mit einer Postkarte an Schweizer Radio DRS, Trick 77 80 42 Zürich. Eine Auswahl von diesen Lesungen, die gibt's dann am nächsten Montag wieder um die gleiche Zeit im Espresso. Und die gleiche Adresse galt übrigens euch, wenn ihr ein Problem habt, wo ihr dazu gar einen Trick 77 braucht. Also trick77@drs1.ch oder Schweizer Radio DRS, Trick 77 80 42 Zürich.
Espresso Trick 77.
Man muss nur wissen, wie.
Nochmal zurück zu kalten Extremitäten, wenn man so will. Eure Gesundheitssendung Puls im Schweizer Fernsehen befasst sich heute Abend mit dem Thema. Puls sagt, ab wenn das permanent kalte Hemd ein Fall für den Doktor sind. Puls heute Abend am 5 ab 9 auf SF1. An einer Abstimmung vom kommenden 7. März, da geht es um das Thema Pensionskasse. Seit Wochen werden in der Politik und in den Zeitungen pro und contra heftig diskutiert. Kein Wunder, es geht um ziemlich viel Geld. Das Pensionskassenguthaben ist sogar für die meisten Schweizer der wichtigste Vermögensposten. Espresso beschäftigt sich darum diese Woche mit verschiedenen Fragen rund um die Pensionskasse. Wir schauen zum Beispiel an, wie viel das ist, unsere Pensionskasse eigentlich kostet. Wir fragen, warum dass man bei diesem wichtigen Thema nicht mehr darf mitbestimmen. Und im Espresso vom Donnerstag, da beschäftigen wir uns dann ganz konkret mit der Abstimmung vom 7. März. Dazu habe ich Yvonne Hafner bei mir im Studio. Senkung vom Umwandlungssatz. Um was geht es da genau?
Ja, es geht einfach gesagt um die Frage, wie lange unser Geld, das wir in der Pensionskasse gespart haben, muss länger nach der Pensionierung. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich pensioniert werde und mein Pensionskassengeld als Rente beziehe, dann bestimmt eben der Umwandlungssatz, wie viel Geld mir von meinem Guthaben jährlich ausgezahlt wird, also in eine Rente umgewandelt wird. Darum heisst er ja auch Umwandlungssatz. Machen wir ein kurzes Beispiel. Wenn ich bei der Pensionierung zum Beispiel 100'000 Franken in meiner Pensionskasse habe, dann bekomme ich mit dem heutigen Umwandlungssatz pro Jahr 6'800 Franken. Wenn jetzt die Vorlage würde angenommen werden, dann würde das heissen, dass ich nur noch 6'400 Franken pro Jahr bekomme. Und die Senkung, die würde dann schrittweise erfolgen bis ins Jahr 2016.
Jetzt hört man ja momentan ziemlich viel. Die einen sagen, der Umwandlungssatz, den müssen wir unbedingt senken. Die anderen sagen genau das Gegenteil. Also es sind ja widersprüchliche Argumente. Und ist eigentlich genau das, was es schwierig macht, sich dann ein Bild zu machen, was jetzt richtig und falsch ist.
Ja, und das ist bei dieser Abstimmung tatsächlich, finde ich, auch die grösste Herausforderung. Was soll man jetzt glauben? Was stimmt? Und genau darum möchten wir den Espresso-Hörerinnen und Hörern in der Sendung vom Donnerstag dann auch die Möglichkeit geben, ihre persönlichen Fragen zu stellen. Wir wollen wissen, welche Fragen haben die Espresso-Hörerinnen und Hörer ganz konkret zu dieser Abstimmung, also zu der geplanten Senkung vom Umwandlungssatz, was haben sie vielleicht nicht verstanden oder welche Widersprüche sehen sie und möchten die mal ganz konkret wissen, was ist da Sache. Wir werden diese Fragen dann zwei Experten vorlegen, einem Befürworter und einem Gegner von dieser Vorschlag.
Also ganz konkrete Fragen sind gesucht zum Thema Senkung vom Umwandlungssatz. Ihr erreicht ich jetzt zum Beispiel per E-Mail espresso@srdrs.ch oder euch per Telefon. Yvonne Hafner wechselt jetzt gerade und nimmt dann auch die Telefon entgegen. 0848 434 434. Was habt ihr für Fragen zum Umwandlungssatz in der Pensionskasse? Leitet auf 0848 434 434. Und ich habe hier ins Internet drs1.ch und da findet ihr die E-Mail-Adresse von Espresso ebenfalls.
Espresso. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.